Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, lieber Benedikt.
Grüß dich, liebe Elsbeth.
Weiß nicht mehr, bin ich oder du. Nein, beim Lesen der Hannah Arendt, die wir beide sehr schätzen, sind wir auf diese Idee gekommen, dazu einen Podcast zu machen. Warum soll man denn zu verschiedenen Zeiten ganz still sein? Warum soll man innehalten, stopp, nur still sitzen und nachdenken? Was soll das für einen Sinn haben im Leben? Und in weiterer Folge dann, was würde das auch bedeuten für eine sinnvolle Pädagogik zum Beispiel?
Oh gut, das ist ja dann weitergedacht.
Das ist dann weitergedacht, halt so wie halt unser Podcast, wo es ums Lernen geht.
Also der Vorschlag, das Thema innehalten, um nachzudenken.
Genau. Magst du da jetzt was sagen?
Ja, ich möchte dich zuerst einmal fragen, kannst du das? Tust du das?
Ich bemühe mich darum mein ganzes Leben, weil ich bin ein sehr umtriebiger Mensch und ich kenne es sehr gut auch, das vor mir selbst davon zu laufen. Das kenne ich auch. Ja, also wenn ich zum Beispiel früher, das tue ich jetzt nicht mehr, aber früher, wenn ich irgendwie sehr unruhig war, mich um etwas gesorgt habe oder mich nicht hinausgesehen habe mit der vielen Arbeit, dann habe ich zum Beispiel geputzt.
Mhm.
Ja, oder so. Aber das war jetzt nur ein kurzes Eingeständnis, dass ich darum ringe, aber ich kann es inzwischen sehr gut. Ich bin sehr gern alleine und ich nenne das für mich so manchmal. Ich liebe es, einfach zu sitzen und zu schauen.
Mhm.
Nur zu sitzen und nur zu schauen. Und natürlich gehe ich aktiv auch in die Meditation. Das mache ich auch. Und ja. Und ich merke auch, wie wichtig mir das wird. Und am meisten sehe ich es an den nervösen Menschen, die oft auch zu zweit oder zu dritt sind und dann immer mit irgendwas zucken oder ganz schnell reden müssen oder nicht mehr aufhören können zu reden und dort noch hin und da noch hin.
Und selbst wenn sie nicht reden, ständig beschäftigt sind, zum Beispiel mit dem Smartphone.
Ja.
Man muss immer was tun.
Man muss immer was tun. Und wenn ich, und so der äußere Anlass für mich ist auch, dass ich mir Sorgen mache, zum Beispiel um die ganz Jungen, also um die Jugend, Kinder und Jugendlichen, die aufwachen um 6 Uhr früh, um in die Schule zu gehen und als erster das Handy einschalten.
Die Musik, ja.
Und Musik und gleichzeitig dann die Apps, die inzwischen gekommen sind, weil die kommen ja auch dann offenbar schon vor der Schule. Mhm. Und dann denke ich mir manchmal, wann mein liebes, teures, mir so wichtiges Enkelkind, denkst du auch nach? Und mir fällt ein, was das für ein kreatives Kind war. Mir fallen die Malereien ein, die sie schon mit 4 Jahren gemacht hat. Mir fällt die viele Musik ein, die sie selbst gemacht hat, verschiedenen Instrumenten.
Zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht lesen und schreiben konnte.
Genau. Und dann auch noch, solange sie kein Handy hatte. Und wie sie jetzt eintaucht in diesen Mainstream, der eigentlich nie Ruhe gibt.
Also das, was du beschreibst, auch ob jetzt durch Meditation oder Selbstbeschäftigung, Selbstreflexion, seine Mitte zu finden, eine innere Ruhe zu finden. Also ich habe das ja in einem längeren Zeitraum sehr intensiv gelernt und auch geübt, weil es halt Teil jetzt vom Mönchsein zum Beispiel auch war, dass es nicht nur das Runterrasseln von Gebeten ist, sondern ich finde es ja da so eine schöne Bezeichnung oder Definition vom Gebet oder vom Beten. Ich glaube, der stand von Teresia von Avila, bin mir jetzt nicht ganz sicher. er schaut mich an und ich schaue ihn an. Und ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, von wem der Ausspruch stammt, aber wo damit gesagt wird, es ist auch Beten, Meditation ist jetzt nicht diese ständige Produktion, sondern einfach das sich loslösen, sich frei machen, auch den Gedanken. Im Buddhismus, also gibt es in den verschiedensten Meditationsweisen, ob es jetzt bis zum Zen-Buddhismus und so weiter, spielt das ja eine Rolle mit dem Zu-sich-Kommen. Und selbst in der tiefen Psychologie, also dann unter Freud, Sigmund Jung und so weiter, hat das natürlich auch das Begegnung mit dem Unterbewussten. Ja, wir staunen so sehr, wenn wir ganz wirre Träume haben und realisieren, was da in Aufarbeitung ist. Aber wann geben wir uns die Zeit zum Denken? Also bei mir ist es oft einfach das Gegenteil. Für mich ist das quasi normal. Vielleicht ist es manchmal auch fast zu viel und ich versink da sehr darin. Das kann ein Privileg sein, kann aber genauso auch anstrengend sein, wenn es einfach dann zu viel ist. Aber also mir persönlich geht es da gut damit. Das gehört einfach dazu, zu betrachten, zu reflektieren, zu schauen, wahrzunehmen. Auch ja, dieses Innehalten, weil, wie du zitiert hast, die Hannah Arendt hat das ja eigentlich so in einem Interview nebenbei gesagt, wie es um die Auseinandersetzung geht, um Verantwortung übernehmen und so weiter. Und sie hat gesagt, im Amerikanischen gibt es eben den Ausdruck Stop and think, wenn man zu schnell ist. Also wirklich halt, stopp, halte an, halte inne und denke. Und sie sagt, das Nachdenken, das Reflektieren, das bewusst, sich bewusst machen, kann man nur, wenn man eben die Stopptaste drückt. Man kann es nicht im Herumlaufen tun.
So ist. Und da
also herumlaufen im Sinne von der vollkommenen Aktivität.
Genau. Weil dieses Innehalten, um zu denken, damit ist ja nicht, das möchte ich nur kurz auseinanderhalten, die Gedankenmühle gemeint, die einen auch oft verfolgen kann, wo man über vieles nachdenkt, sondern damit ist auch gemeint, das zu reflektieren. Sie spricht auch vom eigenen Tun, das eigene Tun reflektieren und nur daraus kann dann auch ein Verantwortungsbewusstsein erwachsen für das eigene Tun.
In weiterer Konsequenz.
Das ist
aber
wichtig.
Aber auch dieses die Gedanken kreisen lassen. Also, wie hast du jetzt gerade genannt?
Ja, das ist schon, Gedankenmühle ist ein positives Wort.
Spirale. Naja, weißt du, ich glaube, das ist gefühlt. Von dem haben ja viele Menschen Angst, dass sie das als negativ empfinden, wenn dich so viele Dinge beschäftigen und dann fühlst du dich in der Gedankenmühle. Aber ich sehe das schon psychologisch, auf tiefenpsychologisch. Das ist ja ein Signal, das mir mein Geist gibt. Weil wenn mich das so beschäftigt, und es kann halt manchmal eine Lappalie sein oder Situation, ist ja auch lustig, was kommt oft so in unseren Kopf hinein? Also du hast zum Beispiel gestern eine Begegnung gehabt oder ein Gespräch und plötzlich kommt dir am nächsten Tag etwas in den Sinn, was du gesagt hast und was vielleicht falsch angekommen ist oder vielleicht du nicht so gemeint hast. Oder umgekehrt, dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin hat etwas zu dir gesagt und du fängst an nachzudenken und bist in einer so einer Gedankenspirale oder Mühle drinnen. Aber ich denke, wir tun das immer so sehr schnell und einfach als negativ sehen, weil das einen belastet, weil es anstrengend ist. Aber es wäre nicht da, wenn es nicht für die Psychohygiene notwendig wäre.
Ja, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, beziehungsweise möchte ich das noch ein bisschen differenzieren. Denn die Gedankenmühle, die ich zuerst genannt habe, ist nicht positiven Begriff, die Ausdruck ist der vielen, vielen, vielen Dinge, die du vielleicht gleichzeitig oder fast gleichzeitig gemacht hast und die dich dann nicht einschlafen lassen, weil du so viel offene Loops hast, ja, sozusagen. Das finde ich für die eigene Persönlichkeit einfach nicht stärkend, sondern eher schwächend. Das heißt, innehalten würde für mich heißen, sozusagen auch die Loops zu schließen und still zu werden und einfach, so wie du es die zitiert hast, schauen und gesehen werden, vielleicht von höheren Kräften, egal.
Aber schau, wir widersprechen uns ja gar nicht. Wir widersprechen uns nicht, denn diese Loops, wie du sie nennst, schließen, braucht ja auch eine Arbeit.
Ja, natürlich.
Also das weißt du ja auch aus
aber
der
Erfahrung. Aber dann ist Ruhe. Dann kommt nicht diese
Ja schon, aber das braucht ja das Anschauen, das braucht
das
ja das
Innehalten.
Zulassen.
Ja.
Und ich denke, der Punkt ist ja der, das wäre die psychologische Erklärung, wenn du am Abend wach im Bett liegst mit so, wie du es nennst, so vielen offenen Loops, also so vielen Gedankenmühlen, dann wäre meine Antwort darauf, ja, okay, dir ist es nicht gelungen, die vorher zu schließen. Mhm. Und wahrscheinlich kannst du nicht, wenn da gleich eine ganze Mühlenansammlung da am Werkeln ist, kannst du die auch jetzt nicht so wie Lichtschalter nach der Reihe ausknipsen, sondern die Psyche, der Geist arbeitet ja weiter, versucht aufzuarbeiten. Und das war meine Erklärung zu sagen, es sind eben Loops oder Gedankenmühlen, die erst angeschaut werden, dass sie zur Ruhe kommen. Sie sind ja deswegen in Betrieb, weil diese Unruhe oder diese Bewegung drinnen ist, weil sie nicht geklärt sind. Und meine Warnung ist grundsätzlich die, wir haben in unserer Gesellschaft und sind sehr, sehr gut darin, perfektioniert und talentiert darin, eine Vermeidungsgesellschaft zu sein.
Genau.
Sei es, weil man dann diese Gedankenmühlen, das habe ich eben gemeint, als negativ sieht, gar nicht zulassen möchte, geschweige denn sie bearbeitet.
Du siehst das anders, ja.
Und dann höre ich den ganzen Tag Musik, damit ich abgelegt bin. Also, weil wir sind natürlich nicht den ganzen Tag voll aktiv, aber in diesen nicht aktiven Phasen tut man dann etwas, damit man möglichst abgelenkt und aktiv ist, weil es ist negativ, einfach einmal eine halbe Stunde in einem Sessel oder auf einer Couch, Sessel zu sitzen oder Couch zu liegen und einfach die Gedanken zuzulassen. Wir haben eine gewisse Angst und Scheu davor, beziehungsweise wir lernen gar nicht, damit umzugehen. Wir lernen nicht das Anhalten und die Hannah Arendt würde sagen, wir lernen nicht das Denken.
Genau. Also das war nur von der Begrifflichkeit her waren wir unterschiedlich, aber dasselbe haben wir gemeint. Wir sind, glaube ich, wirklich perfektioniert darin, uns immer wieder in etwas hineinzustrudeln und viel dafür zu tun, dass wir von uns selbst abgelenkt sind. Und wenn ich an C.G. Jung denke, der von der Individuation spricht, dass sozusagen dein Lebensweg, der persönliche Lebensweg, mehr und mehr gehen soll, auch in das Wahrnehmen des ureigensten Wesens. Was bin eigentlich ich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo sind meine Stärken? Was tue ich? Warum tue ich das? Also all diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Und von dieser Auseinandersetzung lenkt natürlich sehr schnell etwas ab. Jede Musik, jede Begegnung, jedes Gespräch. Und das wäre aber sehr wichtig, um tatsächlich zum eigenen Denken zu kommen und nicht etwas nachzureden, was einem vorgesagt wird. Ja, die Narrative nachzuplappern, Influencer nachzugehen und das eigene nicht zu finden. Das ist
ich möchte da einwerfen, das ist schon richtig, was du beschreibst, diese Fragen,
ja?
Die Identität, die Selbstfindung und so weiter. Wobei das für mich ja jetzt noch eine größere Baustelle ist. Und ich glaube, es beginnt schon im Detail. Weil diese großen Fragen, persönlich sich zu finden, zu reflektieren, zu suchen, brauchen ja auch das Lernen im Kleinen zuerst.
Ja, das ist klar. Und habe ich auch mit gemeint. Ja.
Aber selbst das ist ja im Alltag dann nicht da. Ja? Also ich kann, nur jetzt zum Beispiel eine Situation. Ich kann, wenn ich innehalte und reflektiere, dann reflektiere ich zum Beispiel eine Begegnung, die ich gestern hatte, so wie ich es mir gemeint habe. Dann denke ich, dann habe ich die Zeit, dass das noch einmal Revue passiert. Dass ich denke, was hat der andere oder die andere gesagt? Was hat mich ergriffen? Was hat mich angegriffen? Wo habe ich was gelernt? Wo war ein Unterschied? Wenn ich diese Möglichkeit und die Zeit habe, also ich meine, das klingt ja schon wieder so ganz therapeutisch, okay, du triffst jemanden, dann musst du dich hinsetzen und innehalten. So ist natürlich nicht in der Realität. Aber wir haben so viele Begegnungen, es trudeln und prasseln so viele Reize auf uns ein, dass unser Geist braucht ja auch die Verarbeitung. Und alleine zu sagen, das passiert in den Träumen, das überlasse ich dem Unterbewussten, ist zu einfach.
Das ist zu einfach, ja.
Aber was ich mit dem Beispiel eben sagen wollte, wenn ich natürlich innehalten kann, ohne jetzt große Lebensfragen zu stellen, sondern alleine so eine Begegnung, ein Gespräch, das ich hatte, und da noch einmal drüber zu reflektieren, was hat der oder die andere eigentlich gemeint. Was wollte mir sagen? Wo war ich vielleicht zu wenig hellhörig? Wo habe ich mich zu unklar ausgedrückt? Wo ist eine Dissonanz gewesen? Das ist Denken. Das ist auch die Freiheit des Denkens. Und das ist auch dann die Reflexion, die mich ja befähigt, daraus zu lernen, in einer anderen Situation vielleicht achtsamer zu sein.
Ja, und Verantwortung übernehmen zu lernen. Wenn ich nämlich genau das mache, was du gesagt hast, übernehme ich auch Verantwortung, weil ich über mein Handeln nachdenke.
Genau. Und das hat auch die Anna Arendt damals, vor allem in dem Zusammenhang, damals ja mit den Kriegsverbrecherprozessen gemeint.
Ja, wenn ich mir vorstelle, wie sich das so entwickelt hat, zum Beispiel alleine die Sache mit dem Fernsehen. Wenn wir an einem Sonntagnachmittag zur Nachbarin Fernsehen gegangen sind, um den Fury zu sehen, oder den Flipper.
Fury. Und
dann haben wir nach Hause weg noch darüber geredet oder nachgedacht. Und weiter bis heute. Viele Menschen schauen einen Film, haben vielleicht sogar geweint bei dem Film, weil er irgendwie ergreifend war. Trotzdem schalten sie weiter, was ist noch, und schauen noch einen Film und noch einen und eine Dokumentation. Und da nehme ich mich gar nicht aus, dass ich das auch öfter tue. Aber stell dir vor, was macht man da mit dem Hirn?
Oder auch das emotionale Empfinden.
Da geht ja nichts, wird ja nichts fertig. Es wird ja nicht.
Aber du sagst es, weil wenn du jetzt zum Beispiel so einen Film siehst, 90 Minuten, der dich total anrührt, wo auch, weil du mitgelebt hast mit der Geschichte, im Auf und Ab, Drama und
dann genauso. Dann sollte ich mir auf die Couch legen, die Augen zumachen und ein bisschen nachdenken.
Ja, wenn du das brauchst, schadet das sicher nicht.
Nein.
Aber ich habe ja den Eindruck, wir brauchen das scheinbar nicht oder wir vermeiden es sogar, weil wie oft sind die Situationen, also das denke ich zum Beispiel, ich bin früher, jetzt weniger, aber früher sehr gerne und viel ins Kino gegangen. Ich bin auch viel alleine gegangen. Aber das Schöne ist ja, wenn man dann gemeinsam geht oder eben jetzt zu Hause vor Netflix, Prime oder keine Ahnung was, einen Film oder einfach nur im linearen Fernsehen einen Film gemeinsam anschaut. Wo sind denn die Momente, dass man über dieses emotionale Erleben dieser Geschichte, wo man da mitgenommen worden ist, dann teilt und darüber redet? Also wir haben ja nicht einmal die Struktur, dass wir uns gemeinsam austauschen, geschweige denn, dass wir die eigene Verarbeitung machen.
Genau. Das, für mich ist das eine ganz wichtige Verantwortung auch, die wir unseren Kindern gegenüber haben. Denn da ist es ja auch so, dass Eltern, speziell die jetzt von mir aus gesehen noch mindestens eine Generation weiter, oft das Gefühl haben, sie müssen den Kindern was bieten. So ein bisschen aus diesem, vielleicht, das ist jetzt Kostmeier-These, vielleicht aus dem Gefühl heraus, wenn man wenig Zeit hat während der Woche, wenn man arbeitet und viel zu tun hat. Und dann muss man den Kindern was bieten. Und dann gibt es ein Wochenende, wo dann hier ein Family Land oder hier ein anderes Land und hier eine, also immer
Action
und dann wieder eine Schulwoche. Und zu dieses gemeinsamen Wochenende einfach gemütlich sitzen, vielleicht eine kleine Runde gehen oder irgendein Spiel spielen oder so. Das kommt eigentlich sehr selten vor. Und ich glaube, dass das eine wichtige Verantwortung wäre. Und dann muss halt die Schule beginnen. Wenn ich zurückdenke, das war so in den 80er Jahren, 90er Jahren, als so die Medien wichtiger wurden. Und da gab es dann diese Phase in der Schule, wir müssen mithalten. Unterricht ist zu langweilig, wir müssen mit dem Multimedialen mithalten. Und dann hat man halt von den Overhead-Projektoren und Filme und wir haben also geschaut, dass wir möglichst viel hineinpacken in eine Unterrichtsstunde, damit es spannender wird. Und es kam dann Gott sei Dank auch wieder die Gegenbewegung, nicht bei allen, aber halt zum Beispiel bei solchen wie mir oder anderen, die so ähnlich denken. Wir können sowieso nicht konkurrieren mit dieser medialen Welt. Und das, was wir brauchen, ist der Rückzug in das eigene Denken. Das muss man ihnen beibringen. Das muss man ihnen lernen. Und siehe da, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe fast eine Sucht entdeckt bei den Kindern, wenn sie sich ganz mit sich selbst beschäftigen durften. Also wenn ich zum Beispiel gesagt habe, schreibe mir eine Geschichte über den Dschungel, aber zuerst lade ich dich ein zu einer persönlichen Fantasiereise. Mhm. Und dann habe ich schon zuerst ein bisschen entspannt, ja, schau, dass deine Beine locker sind und so, so dieses Übliche. Und jetzt machst die Augen zu und stellst dir einen Dschungel vor, so wie du ihn dir vorstellst. So, einfach eine Reise, was siehst du, welches Tier begegnet dir so irgendwie, hast
Fantasie zuzulassen,
hast vor was Angst und so. Und jetzt schreib es auf. Machst du wieder die Augen auf und jetzt schreib das so auf. Und das haben die wildesten Kerle dann mit 16, 17, 18, als ich sie dann geführt habe in eine Welt, von mir aus des 19. Jahrhunderts, die bedrohlich erscheint, weil es eher in Richtung Diktatur geht und so. Und du bist aber ein gescheiter Bub oder ein gescheites Mädchen und denkst darüber nach. Und wie wirst du damit umgehen, dass es ein bisschen gefährlich ist, seine eigene Meinung zu sagen und so. Die haben das geliebt.
Aber was möchtest du damit sagen?
Damit will ich sagen, das Hinführen, wenn man es nicht gelernt hat, dass man es von selber macht, das Hinführen zu sich selbst, zu den eigenen Gedanken, zu den Gedanken über die Welt, ja, das Innehalten und Nachdenken, sollte auch überall und in meinem Fall halt in der Pädagogik Platz greifen. Mhm. Nicht noch was Tolles und hier spiele ich dir einen Film ein, damit du siehst, worum es geht und hier kriegst du noch einen Text. Ist ja wurscht. Sondern auch einfach einmal nur still sein und nachdenken und dann das aufschreiben, was so das Ergebnis des eigenen Denkens war, in irgendeiner methodischen Form.
Ich meine, dass wir diese vielen Ablenkungen haben, gerade mit Social Media und überhaupt medial, das ist halt einfach so und das ist Realität. Und da hilft mir jetzt auch Nostalgie nicht, aber was du natürlich da ansprichst, ist, dass man bewusst dann auch Raum findet und Methoden findet, wo man nicht getrieben, dass man dann eben auch eine mediale Show macht, sondern versucht auch didaktisch, was heißt denken zu lernen.
Genau.
Also wie du es beschrieben hast, habe ich mir dich jetzt zum Beispiel vorgestellt im Deutschunterricht und einfach nur ein kurzes Gedicht, sagen wir von Erich Fried. Ja? Und das, wenn ich daran denke, wie mein Zugang zu Gedichten war oder ist oder das anschauen, es braucht ja Zeit. Man muss sich die Zeit auch geben. Und das kannst du nicht gehetzt machen, weil du musst ja mal die Wörter, die Satzkonstruktionen, die Wortkombinationen, die Subtilität vielleicht, die auch dahinter steckt, einfach mal wirken lassen. Was hat das für Wirkung auf dich jetzt einmal? Bevor mir jemand sagt, wie man es auch noch sehen kann.
Genau.
Das ist natürlich dann ein Zusatz und eine weitere Etappe im Dialog, dass ich natürlich, und das, wenn ich das repliziere, nämlich auf die Gedankenmühle, natürlich braucht es auch die Anstöße von außen. Und deswegen gefällt mir das Beispiel mit einem Gedicht, sich mit einem Gedicht beschäftigen, sehr gut, weil zuerst muss ich es einmal lesen und hören, auf mich wirken lassen und eben auf mich, wie ist meine Begegnung damit? Und was hat das für eine Erfahrung, die ich vielleicht aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich habe, oder den Zugang, den ich habe, wie wirkt es auf mich? Wenn das natürlich abgekürzt ist, so, wir lesen jetzt auf Seite sowieso das Gedicht sowieso, und was denkt sie dazu?
Und das ist ein typisches impressionistisches Gedicht,
genau.
Das heißt, und sucht die Bilder heraus.
Und damit ist das und das gemeint und das lernst und merkst du
fertig
jetzt.
Fertig sind wir dann, ja?
Natürlich.
Und wir haben nichts daraus gelernt, nichts.
Oder
außer
wenig,
äußere
ja?
Fakten.
Genau.
Wir wissen jetzt, was zum Beispiel der Impressionismus möchte und solche Dinge. Aber wir haben.
Wenn du das brav mitgeschrieben hast und dann auswendig lernen kannst, dann hast du es gelernt. Ja?
Naja, und du kommst halt dann sehr schnell, um wieder einen Rückschluss auf die geliebte Hannah Arendt zu schließen, die ja jetzt 50. Todestag hat. Du kommst halt dann sehr schnell in die Gehorsamsmentalität hinein. Aus dem heraus hat ja sie ihre Gedanken auch, zumindest die zum Eichmann-Prozess geboren. Wenn du sitzt und das tust, was die Lehrerin dir sagt, die Informationen lernst, aber nicht dir das Gelernte zu eigen machst, und das kannst du halt nur im Innehalten und im Reflektieren, dann schlitterst du, muss nicht sein, ja, aber es wäre ein erster Schritt auf dem Weg zum Gehorsamsdenken. Ja, dass man tut, was der andere sagt, man weiß nicht genau warum hat sie uns das Gedicht jetzt gegeben, ist eh nicht so schlecht, aber naja, gut, aha, ist ein Gedicht aus dem Impressionismus, aha, die und die Kennzeichen, das prüft sie dann beim Test, aber es hat mich nicht persönlich zum Nachdenken gebracht und daher war es auf diese Weise, mit der Methode, die du geschildert hast, einfach nicht richtig. Aber so wird es häufig gemacht, nach wie vor.
Ja, und das würde ich sagen, ist eben ein Beispiel, wo man eben Denken nicht lernt oder Denken nicht den entsprechenden Raum durch das Innehalten und so weiter gibt. Und das ist, und das meinte ich, wie ich so pauschal sage, wir sind eine Vermeidungsgesellschaft. Mhm. Das passiert natürlich tagtäglich in unserem Leben.
Ja.
Wenn Informationen auf uns einprasseln, wie gehe ich auch damit um? Mhm. Ist es dann die Quantität, die es ausmacht? Das heißt, genauso, wenn ich auf Social Media bin und ich scrolle einfach durch und wische weiter und sauge auf, aber ich habe gar nicht eingeordnet. Also weißt du, wir sind natürlich eine ganz andere Generation wie die Digital Natives heute. Aber während du dir, aber ich bin immer fasziniert, weil wir wissen ja, Social Media Clips auf TikTok und so weiter, die müssen kurz sein.
Ja, kurze TikTok, Videos. Ganz kurz.
Und wenn du das anschaust, da ist ganz manchmal, gerade bei den Seriösen, ist ganz viel in kurzer Zeit geballt. Mhm. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, die Aufnahmespanne von jungen Leuten ist viel kürzer. Die haben keine Zeit, sich mehr Längeres anzuhören. Umgekehrt ist so
viel... Man kann sagen, das Hirn entwickelt sich nicht.
Ja, aber umgekehrt ist so viel Information in kürzester Zeit, woran ich auch zweifle, dass der Adressat, die Adressatin dann in der Lage ist, das auch so schnell aufzunehmen und überhaupt zu verarbeiten. Und da ist halt einfach eine Berieselung. Das heißt, alleine schon, wie wir die Information präsentiert wird, ist in so einer Hektik, wo nicht einmal Zeit zum Atmen dazwischen ist, sondern wirklich, also dass du einfach das wirklich total damit berieselt wirst. Und da denke ich, da beginnt auch die Problematik, weil da ist kein Innehalten. Da habe ich gar keine Chance, Informationen zu hinterfragen, Informationen zu verarbeiten, zum Selberdenken zu kommen. Ist ja. Das, was ich da gerade sehe, was hat das für Relevanz für mich? Das sind dann alles Fragen, wenn dieses Denken nicht passiert, die ja dann auch nicht passieren.
Und ich denke mir dann manchmal, na gut, ich bin schon alt und die Alten haben immer gesudert über die Lebensweise der Jungen. Aber natürlich bin ich nicht die Einzige, die diese Dinge sieht, sondern es sind auch Jüngere, es sind Hirnforscher, die auch schon nachweisen können, was in der Hirnentwicklung dann wegbleibt. Wofür zum Beispiel jetzt gerade das Zeitfenster ist, habe ich neulich erst wieder gehört, mit so 14, 15 in Bezug auf Kommunikation und so, wo da die Zeitfenster ganz offen sind, dass man lernt, wie man...
Also du meinst in der Entwicklung?
In der Entwicklung des Menschen.
Aber es gibt auch in der Neurowissenschaft erwiesen, dass quasi, ich meine, das Gehirn ist kein Muskel, aber es funktioniert ähnlich. Wenn das Gehirn nicht trainiert oder verwendet wird, so wie bei einem Muskel,
Dann nimmt er ab.
Ja?
Genau, das habe ich gemeint. Es wäre da jetzt das Zeitfenster, um diese Tools zu entwickeln. Und dann wird aber da ganz viel TikTok geschaut und es kriegt das Gehirn nicht die Möglichkeit, das in diesem notwendigen Zeitfenster zu lernen und dann ist es halt weg, ja, oder wird eben nicht ausgebildet oder dass, wie der Spitzer sagt, die Kreativität auf der Strecke bleibt. Also es bleibt einfach Verschiedenes auf der Strecke und das sage ich dann nicht nur, weil ich alt bin, sondern offenbar ist es auch tatsächlich etwas, was da passiert. Also das Berieseln, ohne darüber nachzudenken, ist halt schwierig. Und innehalten würde dem halt etwas entgegenstellen. Also ich muss dir sagen, Benedikt, ich war jetzt krank, bin 4 Tage im Bett gelegen und ich habe mir gedacht, unfassbar, wie ich das genossen habe. An dem habe ich erst gesehen, wie wenig ich sonst im Laufe meiner Tage, obwohl ich in Pension bin, ja, aber trotzdem wirklich zu so ganz unbehelligt bei mir selber sein kann. Und da liege 4 Tage und war nur happy, dass jetzt niemand da ist, dass niemand mir irgendwas...
Ich muss gerade schmunzeln, weil wir haben dazwischen mal telefoniert.
Ja.
Und das, was du jetzt beschreibst, ist das Resümee daraus.
Ja.
Ich erinnere mich schon an ein Telefonat mittendrin.
Was war da?
Wo du eigentlich davonlaufen wolltest und wo du gar nicht zufrieden warst, dass du da jetzt dazu quasi gezwungen bist, durch körperliche Einschränkung da jetzt innezuhalten.
Naja, aber das ist gut, dass du das sagst. Das ist gut, finde ich, dass du das sagst. Denn so geht es auch allen unseren Jungen, die wir halt pädagogisch behandeln in irgendeiner Form, dass das natürlich nicht so ein Leichtes ist, ja, dann wirklich einmal still zu sein, so wie dieses, hast nicht du mir das erzählt? Genau, die gemeinsame Vereinbarung mit Eltern, Kindern und Lehrern mit gegenseitiger Unterstützung, eine Woche ganz auf das Handy zu verzichten und dann nachher zu reflektieren,
um das bewusst zu machen,
wie es einem da ergangen ist und so und wie es einem mit diesem Innehalten, was ja das auch ist, ja, mit diesem Innehalten dann geht. Also das Innehalten wurde immer als was ganz Wichtiges gesehen. Ja, es gab ja auch immer wieder auch die Eremiten, die das zum Lebensthema gemacht haben oder jeder Mensch, der sich zurückzieht in ein Kloster.
Ja, aber weißt du, das ist mir schon wieder zu viel. Das ist schon wieder die Professionalisierung.
Ja, das ist die andere Seite der Koordinate.
Aber es beginnt ja schon im Kleinen.
Ja, eh.
Also wie du das jetzt gerade geschildert hast, ich glaube, also davon, wenn wir reden vom Innehalten und dann denken und da Defizite sehen oder viel Vermeidungskultur, weil halt die Einflussnahme so hoch ist, es ist ja noch, der Beginn ist ja einfach einmal, das Innehalten ist ja auch die Stille, weil das Anhalten ist ja auch Stille. Also mal Stopp-Taste zu drücken, alles, was um mich herum ist, Stopp, Handy weg, Musik aus, einfach Ruhe, ja. Und wenn, ich wäre interessant, und es gibt sie sicher auch die Untersuchungen, was die Menschen meinen, wie sie mit Stille umgehen. Also weil das ist ja der Moment einmal der Stille. Und das ist so ungewöhnlich in unserer Lebensrealität. Also wenn ich Stille in meinem Leben nicht zulasse, ja, weil ich in der Früh schon das Radio einschalte oder meine Lieblingsmusik, vielleicht dann sogar die Kopfhörer aufsetze und die Berieselung, bis dann zum Abend und wenn ich dann im Bett liege, weil ich auch gar nicht mit Stille umgehen kann, dann auch noch Musik zum oder irgendwas zum Einschlafen höre, weil ich einfach vermeide den Moment der Stille. Und ich glaube, viele Menschen haben ein Riesenproblem mit der Stille und verbinden sie dann sofort auch mit Nervosität. Also ich kann, also ich habe das schon sehr, sehr oft gehört von Menschen, dass sie sagen, sie können Stille nicht aushalten.
Da wären sie ganz nervös.
Genau.
Ja. Na wohl, das kenne ich schon auch, nicht von mir. Also ich mag immer wieder die Stille sehr, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du zur Stille gezwungen bist, durch Krankheit, durch Einsamkeit, oder ob du die Stille freiwillig aufsuchst.
Ja, also Krankheit ist jetzt auch kein gutes Beispiel,
weil
da bin ich ja dann lädiert und dann bin ich auch mit was anderem beschäftigt und wahrscheinlich gar nicht so befähigt, da jetzt zu denken und zu reflektieren. Aber es zeigt schon der Punkt, die sich anzuschauen und bewusst zu machen, erstens, kann ich Stille aushalten? Will ich Stille aushalten? Will ich es überhaupt zulassen? Und dann natürlich auch die Frage, wie gehe ich mit diesen Gedanken, die in meinem Kopf aufpoppen oder vielleicht sogar tatsächlich mit so einer Gedankenmühle, wie du es vorher genannt hast, wie gehe ich damit um? Lasse ich es zu? Lasse ich das wirken? Schaue ich das an? Oder wische ich es weg, ignoriere es und übertöne es?
Ich glaube, dass das Umgehen mit der Stille gar nicht so ganz einfach ist. Vielleicht könnte auch ein Beginn sein, Dinge bewusster zu tun. Also ich glaube, das Innehalten auch viel zu tun hat mit bewusster Leben, nicht nebenbei. Zum Beispiel bemerke ich eine Esskultur in vielen Familien, die ich so kenne, wo ich mir denke, jeder greift hin, im noch im Stehen schon ein bisschen herausessen und irgendwie. Und es wäre doch ein schönes gemeinsames Innehalten, wenn alle um den Tisch sitzen, gemeinsam beginnen und gemeinsam essen, langsam zum Beispiel.
Manche Familien versuchen das tatsächlich wieder zu kultivieren und einen Kontrapunkt zu setzen, dass man nicht gemeinsam isst vorm Fernseher.
Zum Beispiel. Aber die sind in der Minderheit, ja, bei uns geht jetzt alles gleichzeitig. Weil schön ist, wenn man Multitasking kann, aber für das Hirn ist es eigentlich nicht angenehm. Also man soll, also ich glaube, dass das auch eine Form des Innehaltens wäre, weil du ja eingefordert hast, bei den kleinen Dingen zu beginnen. Und ich glaube, es wäre auch eine Form des Innehaltens, das, was man tut, ganz bewusst zu tun. Mhm. Weißt du, wie dieser, ist es ein Konfuzius oder indischer Spruch, was heißt, der beste Rat, den ich dir geben kann, wenn du gehst, dann gehst du, wenn du stehst, dann stehst du. Und der fragt dann, was soll das? Und der Lehrer, wer immer das ist, der sagt dann, nein, ihr macht das ganz anders. Wenn ihr geht, dann lauft ihr und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Also wir tun das, was wir tun, nicht jetzt und bewusst. Mhm. Und da haben sie dadurch mehr ein Bewusstsein, denken dadurch auch mehr darüber nach, sondern überlegen schon, was tun wir jetzt und was tun wir dann. Und so, also dieses viele Tun und schnelle Tun ist natürlich schon auch ein Hindernis am Nachdenken und am Innehalten. Man rennt dann vom eigenen Leben davon.
Ja, und vielleicht vor den eigenen Gedanken, vor der eigenen Auseinandersetzung und vor dem Reflektieren. Und wenn wir nicht einmal noch die Zeit haben, innezuhalten, um eigene Gedanken zu sortieren oder das Denken zuzulassen, etwas, man sagt ja oft einmal, auch etwas durchzudenken, also von verschiedenen Seiten anzuschauen. Und ich meinte vorher, es braucht natürlich auch manchmal den Input von außen, weil sonst bin ich eigentlich nur in meiner eigenen Bubble und in meiner Spirale. Und das ist ja zum Beispiel dann, wenn es eher bedrohlich wird oder ich sage, in Depression geht, findet man ja auch keinen Ausgang, weil dann ist man gefangen in diesen Gedanken und es dreht sich einfach, man dreht sich dann, wie man oft sagt, um sich selbst herum. Ich glaube, diese Differenzierung ist auch notwendig, dass Denken, Nachdenken und Reflektieren nicht nur um sich selber kreisen bedeutet, sondern es ist eine Verarbeitung und die befähigt mich ja dann eigentlich erst in den Dialog zu gehen. Und mich auszutauschen und mich mitzuteilen. Und dann bekomme ich den Input. Und da ist natürlich auch in der Gesprächs- und Dialogunfähigkeit, die ich ja mal jetzt einfach so sage, die es in der Gesellschaft gibt, halt auch, weil wir hatten ja gar nicht, haben uns nicht die Zeit gegeben, Informationen, die wir gekriegt haben, zu hinterfragen oder durchzudenken und darüber nachzudenken und einzuordnen, sondern haben das gehört, nehmen das auf und geben es dann als Meinung weiter, ohne vielleicht einfach gebührend auch darüber nachgedacht zu haben. Und das wird heutzutage tatsächlich gefährlich, wenn ich einfach nur aufspringe, dort habe ich das gehört, dort habe ich das gehört und so setze ich das zusammen, was mir plausibel ist, dann ist man natürlich auch, je weniger man nämlich nachdenkt und je weniger man denkt, ist man auch anfällig für Beeinflussnahme.
Natürlich.
Und für Fake News und Fehlinformationen, weil ich ja dann gar nichts mehr hinterfrage, weil ich gar nicht den Part übernehme, jetzt einmal mir das anzuschauen, zu überlegen, kann das denn überhaupt sein? Also das ist jetzt im Hinblick auf Informationen. Oder ich habe dann auch kein Sensorium mehr, dass ich eine empathische Fähigkeit entwickle und mich selber sehen kann. Ja. Wie verhalte ich mich eigentlich?
Das ist für mich schon oft ein sehr alarmierendes Signal in öffentlichen Debatten und Diskussionen. Ich habe noch als jüngerer Mensch und auch später viel gelernt, weil wir auch beim Lernen sind, viel gelernt und nachgedacht durch gute Diskussionen. Und heute stelle ich oft fest und schalte dann ab, weil es genau so läuft, wie du das jetzt geschildert hast. Ich sehe keine intensive Auseinandersetzung mehr aus der Tiefe sozusagen des Denkens gescheiter Menschen heraus, sondern ich höre eine Ansammlung von vorgefassten Narrativen, die wiedergekäut werden ständig und halt dann auf Konfrontation gehen. Aber vielleicht ist das durchaus ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir dieses in die Tiefe denken einfach nicht mehr so hegen und pflegen wie früher.
Definitiv. Also ich weiß nicht, ob es früher wirklich um so viel besser war.
Aber also, es gab diese Denker halt noch so viel mehr vielleicht als heute, das weiß ich nicht.
Ja, das mag sein. Also das kann ich jetzt nicht so bewerten oder beurteilen. Aber es ist natürlich tatsächlich auffällig, dass wir halt viel mehr aneinander vorbeireden, wie miteinander reden. Und das, was du gerade beschrieben hast, in jetzt so in öffentlichen Diskussionen oder gerade in Fernsehdebatten und so weiter, da ist es ja das grundsätzliche Prinzip. Ich meine, das muss man einfach dann auch verstehen. Es ist ja in dem Moment, gerade wenn es politische Akteure
ja,
sind,
da erst recht.
Gar nicht die Intention, sich dorthin zu setzen und einen Dialog zu führen oder sich zu erklären und zu argumentieren, sondern es ist ein Bedienen des eigenen Klientels und das Anfeinden des politischen Gegners. Also da haben wir eine fatale politische Diskussionsdebatte in Österreich. Also wirklich fatal. Das ist so zugespitzt, so polarisiert, ganz, ganz furchtbar. Und leider gelingt es bei vielen Formaten einfach überhaupt nicht mehr, weil wir dieses Bewusstsein, diesen Zugang gar nicht haben. Man merkt es ja dann oft, wenn solche politischen Diskussionssendungen sind, auch in den Kommentaren, wenn dann mal einmal ausnahmsweise dazwischen nicht eine politisch besetzte, sondern eine expertenbesetzte Runde ist, wie dann die Kommentare anders sind. Boah, die haben ja endlich einmal über etwas diskutiert und Argumente ausgetauscht und ich habe vielleicht sogar etwas gelernt. Aber allein, dass wir diese Differenzierung und das Einfordern von einer anderen Kultur, Gesprächskultur gar nicht haben, zeigt schon, dass wir keine Sensibilität mehr dafür haben.
Und das heute für ein extrem wichtiges pädagogisches Tun, das in allen Bildungseinrichtungen oder wo immer Menschen wissen, was sie tun, wenn sie tun, was sie tun. Sozusagen, das habe ich auch bei der Hannah Arendt auch gefunden, das Innehalten und darüber nachdenken nicht nur über das, was man will oder was man denkt, sondern über das, was man tut oder getan hat. So wie dein Beispiel mit dem Gespräch zuerst vorhin. Mhm. Und das macht eigentlich noch nicht Schule, um Schule zu nennen. Das ist in der Schule nicht so üblich. Die Kinder werden dazu erzogen, zu tun, was halt angeschafft wird, aber nicht werden sie dazu erzogen, darüber nachzudenken, was tust du denn gerade? Was tust du, wenn du hier eine Gleichung lösen lernst mit einer Unbekannten? Was tust du da eigentlich? Was lernst du da? So, also das, finde ich, fehlt weitgehend. Und wenn ich zurückgehe, was für ein biblischer Spruch das ist, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass viele Menschen einfach tun, was sie tun, weil sie das immer so getan haben, weil die Eltern das so getan haben, weil man das so tut, ja. Und mir passiert das öfter auch, dass ich mir denke, was tue ich da eigentlich? Macht das überhaupt noch einen Sinn? Oder tue ich das nur, weil ich halt so, weil ich das immer getan habe? Also, hier, glaube ich, ist Innehalten auch eine sehr wichtige Hilfe, um das zu tun, was man auch tatsächlich tun möchte, was man auch einsieht, was einem wichtig ist, dass man immer genau weiß, was man da eigentlich macht. Ja, so. Du schaust mich jetzt so ungläubig an, verstehst du?
Naja, ich denke, natürlich, ja, ich widerspreche dir gar nicht, denke ich auch so. In unserem Handeln ist es natürlich, manche würden da jetzt natürlich sagen, ich kann ja nicht jeden Moment drüber nachdenken, was ich gerade tue. Wir tun natürlich sehr viel automatisiert. Vielleicht, aber das zeigt es ja, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wann passieren kreative Prozesse? Wenn ich an etwas arbeite, etwas entwickle, etwas schreibe, dann ist ja lustigerweise, wenn ich Ideen habe, ich manchmal oder Ergebnisse von längeren Nachdenken, dann, wenn ich quasi nur indirekt etwas tue, das heißt, mein Kopf frei ist, das heißt zum Beispiel unter der Dusche.
Ja.
Und das weiß man ja auch, wenn man quasi dann nicht abgelenkt ist, weil man automatisiert etwas tut. Also in der Zeit, wo ich viel laufen gegangen bin und da eine längere Laufstrecke und ganz bewusst auch nichts gehört habe dabei, also keine Musik oder keinen Podcast, sondern einfach dann da ins Laufen hineingekommen bin und dann die Gedanken auch laufen ließ, ist ja teilweise extrem spannend, sich da zu beobachten, was einem da alles in den Sinn kommt. Und wie und quasi in real time sich selbst beim Denken zuzuschauen und zu sehen, warum poppt das jetzt wieder auf und worum denke ich jetzt zufällig an das und warum denke ich an das? Also wenn einem das auffällt, dann lernt man ja sein eigenes Denken auch ein bisschen näher kennen. Für mich ist wirklich das Thema, gerade wenn du sagst, in Bezug auf Bildung, Schule sollte natürlich auch da sein, Hilfestellungen zu geben oder mir zu vermitteln, wie ich denken lerne. Und die reine Wissensvermittlung ist noch nicht denken lernen.
Na, und dass Reflexion immer noch nicht den Stellenwert hat, den sie haben sollte, ist schon sehr, sehr traurig. Aber vielleicht ein Zeichen unserer Zeit.
Ja, wobei damit möchte ich mich nicht zufrieden geben. Das wäre zu einfach. Und es ist interessant, wenn man jetzt zum Beispiel die KI-Chat-Modelle anschaut, da geht es natürlich auch um schnelle Recherche und so weiter. Aber ich beobachte schon viele, die einfach dann die KI auch nützen, um sozusagen das Reflektieren zu übernehmen. weil sie selbst gar nicht mehr in der Lage sind, sich mit ihren Gedanken auseinanderzusetzen, fragen sie dann die KI, wie die das einschätzt.
Was könnte man denn da jetzt denken?
Ja, das ist oder,
ja furchtbar.
Ja, oder wie gehe ich damit um? Oder was habe ich für eine Lösung? Das heißt, man lagert sehr schnell aus, was man, weil aus dem Denken kommen ja oft dann die Schlüsse, wie ich reagiere, wie ich etwas mache oder nicht mache. Und wenn ich das natürlich dann auslagere und die KI dann dafür zuständig ist, weil ich selber gar nicht mir den Moment des Nachdenkens nehme, sondern die KI macht es ja viel schneller, dann ist das auch ein sehr seltsamer Zugang.
Das ist seltsam und steht natürlich auch jeder Individuation im Wege.
Hast du nicht schon öfter einfach gehört, dass Menschen sagen, jetzt sag mir doch, was ich tun soll.
Ja, freilich.
Sag mir, was ich tun soll. Dann muss ich selber nicht nachdenken.
Und es war eine, darum gibt es ja auch, ich meine, es soll jetzt da nicht ein schulischer Podcast sein, aber darum gibt es ja auch den Hinweis für PädagogInnen, nicht jetzt kann ich das Wort nicht sagen, nicht einfach anzuordnen, was zu tun ist, sondern instrumentell zu helfen und zu sagen, was könntest du tun, um die Antwort zu finden. Und ich habe das oft bemerkt, auf meine Nachfrage hin, ja, dass dann eine Schülerin gesagt hat, ich weiß eh, ich muss mich schon wieder selbst entscheiden. Ja, okay. Das ist eine Belastung, mich selbst entscheiden müssen. Ja. Ich wollte ein kleines Beispiel erzählen von einem lieben Freund, der eine große Familie hat und jeden Sonntag für diese große Familie gekocht hat, also für 13 Leute. Und dann kam ein schlimmes Ding. Dieser Freund hat sich mit seinem Sohn überworfen aus irgendwelchen ganz grundsätzlichen Fragen heraus und der kam dann nicht mehr zum Essen. Es kamen also jetzt 4 Personen weniger jeden Sonntag und dieser Freund kocht nach wie vor für 13 Personen. Er kann auch darüber nicht sprechen. Ja, er kocht, ja, ich koche einfach für alle, aber es kommen schon 3 Jahre lang nur mehr diese 8, 9.
So 4 weniger.
Ja, und manchmal kommen dann noch 3 weniger, weil die Enkelkinder nicht mehr immer kommen am Sonntag. Aber dieser Freund kocht nach wie vor. Das verfolge ich, weil es mich sehr interessiert. Er kocht nach wie vor für alle diese 13 Personen. Es nimmt sich dann schon irgendwer was mit und er ärgert sich furchtbar, wenn was überbleibt und dann isst er oft 5 Tage lang an dem Essen, was er für seine Kinder gekocht hat. Aber das ist für mich so ein Beispiel. Er muss auf jeden Fall vermeiden, ganz genau darüber nachzudenken, warum kommt denn der nicht mehr mit seiner Familie? Ja, das wurde nie ausgeredet. Jetzt kocht er halt eben nur. Das hat er immer so gemacht, das macht er. Er weiß gar nicht genau, warum er das tut, aber er tut es einfach, weil er es immer gemacht hat. Und das ist zwar jetzt so ein spezielles Beispiel, aber ich glaube, dass das sowas oft vorkommt.
Naja, sicher, Routinen helfen uns.
Ja.
Und das ist ja auch ein Reflex, der in anderen Situationen kommt. Also wo einfach Menschen sagen, wir haben das immer so gemacht und ich mache das jetzt auch so.
Ja.
Weil das andere wäre ja mühsam, da müsste ich mich ja umstellen. Also auch das Thema haben wir ja schon gehabt, Veränderung zulassen.
Ja.
Und das hängt ja auch mit dem zusammen.
Ja.
Denn nur wenn ich denke, lasse ich auch andere Optionen zu oder durchdenke sie. Also mit dem Denken, mit dem Innehalten hängt einfach extrem viel zusammen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, es beginnt mit dem Kleinen, weil es mit dem Alltag beginnt. die Lebensfragen, die großen Fragen sind natürlich auch wichtig zu bearbeiten. Aber ich glaube,
der Überbau, es geht nur um die Praxis.
Aber die Aktualität, der Moment, das, wo wir jetzt sind und wie wir leben und wie wir wahrnehmen und ob wir, weil ich kann nicht sagen, ja, jetzt bin ich so im Alltag drinnen. Natürlich, manche Menschen sind extrem im Alltag drinnen und fremdbestimmt. Und die müssen sich diese Momente erkämpfen. Aber genau dieses Bewusstsein ist eben notwendig, sich den Raum zum Denken und zum Anhalten zu schaffen. Denn sonst ist man gefangen in diesem Funktionieren, in diesem Alltag. Und manche nützen es halt auch als Alibi, weil sie sagen, ich habe ja gar keine Zeit dazu. Ich habe auch gar keine Zeit für mich. Also es ist ja dann so auch eine Argumentation, um sich da zu rechtfertigen. Aber das Bewusstsein ist einfach das, wenn ich mir die Möglichkeit nicht gebe oder wenn ich es nicht einmal lerne, wenn ich das nicht zulasse, das Denken, dann kann ich nicht erwarten, dass sich an Dinge von selber lösen oder dass ich meinen Zugang anders habe. Und das ist eine Kettenreaktion. Und das, glaube ich, sehen wir aktuell in der Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft. Weil wenn Menschen unzufrieden sind und pausenlos dieses emotionale Gefühl der Unzufriedenheit, des Nichtverstandenseins, des Ignoriertwerdens, des Ausgegrenztwerdens, des Benachteiligtwerdens und so weiter. Aber wenn da natürlich auch nie die Möglichkeit, ich möchte es jetzt auch nicht so unterstellen, aber da des Denkens, des Reflektierens, auch des Fragen, warum ist das so?
Genau.
Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe keine Sozialkontakte oder wenige, habe keine Freunde oder die Freunde werden immer weniger oder entfernen sich und ich nie mir den Moment zugestehe, anzufangen zu denken und zu schauen, warum ist das so, dann ist man gefangen in den Konsequenzen.
Ja, und das ist natürlich für manche Menschen, die an die Macht wollen, die regieren wollen, ganz wichtig, wie schon die Römer gesagt haben, Brot und Spiele. Die Menschen wollen unterhalten sein, sie wollen ganz viel möglichst im zack, 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 zack Unterhaltung haben und natürlich auch, sie wollen sich das leisten können, was sie gerne essen, also Brot und Spiele. Und da denke ich mir, da sind wir, vielleicht waren wir immer drinnen, aber jetzt sind wir da, finde ich, sehr stark in diesem Modus drinnen. Für mich gehört auch die, ich nenne es jetzt mal Empörungskultur ein bisschen dazu, ja, dass man über kleine, große Dinge stundenlang diskutiert und Artikel schreibt und Zeitungsartikel, ja, wie zum Beispiel zu einem Mord. Ja, ich meine, wenn ich denke, wie viele Morde weltweit in jeder Stunde passieren. Und wenn
tragisch genug. Ja.
Ja, tragisch genug. Aber bei uns ist dann so diese, über diese Empörungswelle kann sich dann vielleicht wieder etwas ausleben, was sonst zu kurz kommt, weil man gar nicht zum Denken kommt.
Ja, aber das ist die das ist auch die Aufregungskultur.
Das meine ich damit.
Das siehst du ja auch in den Alltagsgesprächen, die man so hat.
Ja.
Was sind die Themen, die man bei Alltagsgesprächen hat? Oft in seltenen Fällen ein gutes Buch, das ich gelesen habe, oder ein Bild oder ein Kunstwerk, das ich angeschaut habe, oder eine Musik, die mich emotionalisiert hat, wo ich dann die und die Gedanken habe. Also das ist selten, sondern wir sind in der Aufregergesellschaft. Da ist der Mord oder der Verkehrsunfall oder die Katastrophe sowieso, nimmt viel mehr Raum in den Alltagsgesprächen ein.
Ja, und es wird ja immer mehr, kommt mir vor. Weil sozusagen die Zeitungsuntersuchungen, die habe ich schon gemacht in den 80er Jahren, 90er Jahren in der Schule, wo wir die Zeitung ausgemessen haben und die Prozente ausgerechnet haben, wie viel Verbrechen und Kriminalität wie viel Politik und so weiter, ja, wo man schon gemerkt hat, je nach Art der Zeitung.
Ja, aber das hat sich nicht verändert, sondern vielleicht
und
sogar
zugespitzt. Ich glaube, das ist stärker geworden. Ja.
Diese Aufreger, diese Breaking News sozusagen, die sind immer noch die anrühren.
Ja, und da habe ich oft das Gefühl, jetzt wenn ich schon von Machthabern spreche, mit dem muss man die Menschen beschäftigen, und zwar im Staccato, dass sie nicht über die ganz wichtigen Dinge nachdenken.
Ja, das meine ich mit Ablenkungsgesellschaft.
Weil ich meine, Benedikt, es ist doch wirklich schön, dass es Österreich gelungen ist, endlich einmal zum Beispiel diesen Choralmtunnel zu bauen. Ja? Ja. Aber was man mit dem medial macht, also ich bin eben, wie gesagt, du hast mich gefragt, wie das war, meine erste Fahrt durch den Choralmtunnel.
Also du musstest ja nach Wien fahren, von Klagenfurt. Du warst nicht eine ersten Tag-Touristin.
Und ich habe mich auch total geweigert. Ich habe mich da geweigert, weil ich mir dachte, jetzt ist genug. Ja? Ich freue mich, dass wir den Choralmtunnel haben. Er bietet viele Annehmlichkeiten.
Elspeth, was machst du gerade für einen Abschluss von unserem Podcast
jetzt? Na, ich finde, dass diese Staccato-Ablenkung, das ist, die wir machen, mit all diesen Dingen, die nicht sozusagen das ganz Elementare und Wesentliche sind, was uns Menschen beschäftigt, im Sinn von Brot und Spiele, dass uns das nicht nur, dass wir uns das selber machen, dass wir uns vom Innehalten ablenken, sondern, das war meine Idee der letzten Wortmeldungen, dass das auch eine Methode ist, um als Machthaber oder Staat die Menschen vom Denken ein bisschen abzuhalten und sie zu füttern mit Sachen, die nicht ganz so wichtig sind, wie ein möglicher Krieg, eine Klimakatastrophe, also all das.
Ja, da würde ich jetzt den Choralmtunnel nicht als gutes Beispiel.
Ein lustiges.
Das hat dich jetzt emotionalisiert.
Ja, weil es so ausgeschlachtet wurde,
ja,
und
weil,
nichts anderes mehr
ja,
gehört.
Ja, schon, aber wenn 20 Jahre dann gebaut wird und die Verkürzung ist ja wirklich toll. Ich fand es ja dann amüsant, weißt du, dass dann der Herr Bundespräsident, der ja da bei der Eröffnung und bei der Inbetriebnahme dann mit der Zeitung unterm Arm eingestiegen ist und dann als Kommentar gesagt hat, die Fahrt war so schnell, dass er gar keine Zeit zum Zeitunglesen hatte. Und gut, aber das ist ja eine tolle Errungenschaft, dass zwei Städte schneller verbunden sind und die Strecke verkürzt ist und es erleichtert sehr, sehr viel. Und wenn die Elspeth 4 Stunden mit dem Zug fahren möchte und die Seele baumeln lassen möchte und beim Fenster hinausschaut und die Gedanken einfach Gedanken sein lässt und dann sich vorbeiziehen lässt, kann sie es ja trotzdem noch machen.
Und um das auf konstruktive Weise noch einmal abzuschließen, das ist zum Beispiel für mich ein wunderbares Innehalten, wenn ich jede Woche die Strecke Klagenfurt-Wien fahre und dann 3, 3,5, 4, das ist mir dann, je nach Tunnel, ist mir das dann wurscht. Aber da bin ich für mich ganz alleine, da tue ich innehalten.
Ja, siehst du, wenn du dann die langsamen Züge nimmst, dann wirst du vielleicht wirklich dann alleine sitzen, weil die anderen mit dem Schnellen fahren. Aber gut, der Vergleich mit dem Verkehr ist was anderes. Aber ja, also innehalten und nachdenken. Und ich finde es faszinierend, weil wir sind da in verschiedenste Richtungen jetzt gekommen, vor allem Denken lernen, reflektieren. Ja. Und wie wichtig das ist und das Zulassen und auch der Bezug mit der Stille. Und auch wenn wir jetzt in der nur so bezeichneten Zeit der Stille sind, die alles andere als still ist, ist es eigentlich ein guter Gedanke, sich das bewusster zu machen und zu schauen, wo lasse ich für mich persönlich auch die Entschleunigung oder das Stehenbleiben, die Stille und das Nachdenken zu.
Genau. Also ich mag dieses Innehalten sehr, sehr gerne und versuche bei vielem nicht mitzutun. Aber dann steht man halt auch ein bisschen alleine da.
Das sollst du nicht, aber wir tragen den Gedanken weiter,
ja,
immer wieder anzuhalten und nachzudenken. Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.